بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سبحانه وتعالى بن هاتسيكن الله سيكن هاي بن هاتسيكايت من بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen dafür, dass ihr gekommen seid und euch euren Iman stärken und euch an Wissen, an nützlichem Wissen vermehren. Wie Geschwister, wir machen heute inshallah ta'ala weiter an der Stelle, wo wir beim letzten Mal fertig waren. Und ich lese zuerst einmal den Teil vor, den wir heute inshallah ta'ala vorhaben, den wir vorhaben durchzugehen. Der Autor, rahimahullah ta'ala, sagte: Wisse, Allah möge dich zur Gehorsamkeit leiten, dass die Hanifiya, die Religion Ibrahims, bedeutet, dass du Allah einzig anbetest und aufrichtig in der Religion sein sollst. Und dies ist ein Befehl von Allah an jeden Menschen, und aus diesem Grund hat er sie erschaffen. Wie er der Erhabene sagte: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen und die Djinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Das ist aus Surat Al-Dhariyat, die 56. Ayah. Die Bedeutung von mir dienen ist an ihn als einen einzigen zu glauben. Und das Gewaltigste, was Allah befohlen hat, ist der Monotheismus. Dies bedeutet, ihn alleinig anzubeten. Und das gewaltigste Verbot ist die Beigesellung. Und diese ist, dass man neben ihm jemanden anruft. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen: وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Und dient Allah und gesellt ihm nichts bei. Surat al-Nisa, Vers 36. Und wenn du gefragt wirst, welche der drei Grundlagen sind euch verpflichtet worden, von der jeder Mensch Kenntnis besitzen muss, so sage: die Kenntnis des Dieners über seinen Herrn, seine Religion und seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die erste Grundlage, die Erkenntnis Allahs oder die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du gefragt wirst, wer ist dein Herr, so sage: mein Herr ist Allah, derjenige, der mich und all seine Weltenbewohner durch seine Gabe erzogen hat. Und er ist der, den ich anbete, und außer ihm bete ich nichts an. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Welten, das ist Surat Fathandisch. Welten ist alles außer Allah. Und ich bin auch ein Teil dieser Welt. Und wenn du gefragt wirst, wie hast du deinen Herrn erkannt? So sage: durch seine Zeichen, seine Geschöpfe. Zu seinen Zeichen gehören die Nacht, der Tag, die Sonne und der Mond. Und zu seinen Geschöpfen gehören die sieben Himmel, die sieben Erden und was in ihnen und was zwischen beiden ist. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen: und zu seinen Zeichen gehören die Nacht und der Tag, die Sonne und der Mond. Werft euch weder vor der Sonne noch vor dem Mond nieder, sondern werft euch Allah nieder, der sie erschaffen hat, wenn ihr tatsächlich ihm alleine dient. Surat Fussilat, Vers 37. Und die Aussage des Erhabenen: gewiss, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Er lässt die Nacht den Tag überdecken, wobei sie ihn eilig einzuholen sucht. Und er erschuf die Sonne, den Mond und die Sterne durch seinen Befehl dienstbar gemacht. Sicherlich, sein ist die Schöpfung und der Befehl, segensreich ist Allah, der Herr der Welt. Und der Herr ist der Anbetungswürdige. Der Beweis hierfür ist die Aussage des Erhabenen: O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget, der euch die Erde zu einem Ruhebett und den Himmel zu einem Gebäude gemacht hat und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das er dann für euch Früchte als Versorgung hervorbringt. So stellt Allah nicht andere als seinesgleichen zur Seite, wo ihr es doch besser wisst. Surat al-Baqarah, Vers 21 bis 22. Ibn Kathir, möge Allah sich ihm erbarmen, sagte: Der Schöpfer von all diesen Dingen ist der Einzige, dem die Anbetung gebührt. Das ist der Abschnitt, liebe Geschwister, den wir heute inshallah ta'ala vorhaben. Er hört sich viel an, aber wir werden inshallah ta'ala versuchen, das durchzugehen, denn es gibt viele Textbeweise, die inshallah ta'ala sich von selbst, die selbst erklärend sind. Zunächst einmal, wisse, möge Allah dich zur Gehorsamkeit leiten, das heißt, der Autor, möge Allah ihn belohnen, betet für dich, dass die Hanifiyya, die Religion Ibrahims, bedeutet, dass du Allah einzig anbetest und aufrichtig in der Religion zu sein hast. Wir wollen uns kurz unterhalten über den Begriff der Hanifiyya. Der Begriff Hanifiyya, liebe Geschwister, kommt vom arabischen, von der arabischen Wortwurzel, die aus drei Buchstaben besteht: Ha, Nun und Fa. Und Allah subhanahu wa ta'ala, und das bedeutet, Hanafa bedeutet im Arabischen sich zur Seite wenden, biegen. Sich zur Seite wenden. Und was ist dann mit der Hanifiyya gemeint? Die Hanifiyya gemeint ist, dass man sich vom Schirk weg abwendet in Richtung Tawhid. Dass man sich vom Schirk abwendet in Richtung Tawhid. Deswegen ist mit der Hanifiyya nichts anderes gemeint als der Tawhid selbst. Das heißt, vom Schirk weg in Richtung Tawhid. Also wenn wir sagen Hanifiyya, dann meinen wir damit den Tawhid. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Ibrahim alayhi salatu wasalam als einen Hanif bezeichnet. Und deswegen hat der Autor auch dieses Beispiel hier erwähnt. Er sagte, wisse, dass die Hanifiyya, die Religion Ibrahims, bedeutet das und das und das. Warum hat er Ibrahim als Beispiel genannt? Ich meine, jeder Prophet ist ein Beispiel für die Hanifiyya, zweifellos. Aber unser Prophet Abraham alayhi salatu wasalam ist ein Paradebeispiel für die Hanifiyya. Warum? Weil er, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein und ihm Segen und Heil schenken, weil er ist ein Paradebeispiel, wie man mit einem ganzen Volk umgeht, das Götzendiener gewesen ist, oder das Götzendiener bestand, und zu ihnen gehörten auch seine eigene Familie, im Speziellen natürlich, also sein Vater. Das meinte ich mit seiner eigenen Familie. Wir wissen, dass sein eigener Vater und sein eigenes Volk Götzendiener waren. Und warum ist er auch ein Paradebeispiel? Weil er, alayhi salatu wassalam, von klein auf schon erkannt hat, dass der Schirk ein Irrweg ist. Und weil er standhaft blieb bis zum Ende seines Lebens und dazu gehörte, dass man ihn versucht hat zu ermorden aufgrund seines Tawhid. Wir wissen die Geschichte aus dem Koran Karim, dass das Volk von Ibrahim alayhi salatu wassalam, sie haben ein riesengroßes Feuer entfacht, und mit dem Ziel, was? Mit dem Ziel, Ibrahim in dieses Feuer hineinzuwerfen. Und wir reden so einfach über diese Geschichte, aber immer, wie ich gesagt habe, wenn wir über die Prophetengeschichten sprechen, sollten wir uns bewusst machen, wie wäre unser einer, wie hätte unser einer an ihrer Stelle gehandelt, wenn er in dieser Situation gewesen wäre, Ibrahim alayhi salatu wassalam, obwohl man ihm ein Feuer vorbereitet hat und ihn reingeschmeißen wollte, er ist trotzdem standhaft geblieben, obwohl er damit rechnen musste, dass das Ende seines Lebens sein wird. Aber er war standhaft und hat auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut, und Allah hat ihn dafür belohnt, indem er ihn vor diesem Feuer gerettet hat und gesagt hat, Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Das heißt, sinngemäß übersetzt, Allah sagte zum Feuer, sei, und du wirst, wenn Allah zu etwas sagt, sei, dann ist es. Allah sagte zum Feuer, sei kühl und angenehm für Ibrahim. Und so war das Feuer angenehm für ihn und es hat ihm nicht geschadet. Und Allah Azza wa Jal lässt Feuer schaden, wem er will, subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist er ein Paradebeispiel und sagt, er wisse, möge Allah dich zur Gehorsamkeit Allahs leiten, dass die Hanifiyya, und zwar die abrahamitische Religion, bedeutet, dass du Allah einzig einbetest und aufrichtig in der Religion sein sollst. Okay, über die Sache mit der Anbetung, darüber haben wir schon ein paar Worte verloren, als wir gesprochen haben über den Begriff der Ibadah. den man im Allgemeinen übersetzt mit Gottesdienst. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen konzentrieren auf den Begriff des Ikhlas. Denn er sagte, du musst Allah anbeten, aber gleichzeitig aufrichtig in der Religion sein. Und das bedeutet, liebe Geschwister, dass es nicht ausreicht, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten, sondern gleichzeitig musst du den Gottesdienst allen anderen gegenüber verweigern. Das heißt, du glaubst an Allah azza wa jalla als den Einzigen, betest ihn nicht nur an, sondern ihn auch ganz alleine an und niemanden machst du zu einem Partner Allahs subhanahu wa ta'ala. Das Wort Aufrichtigkeit im Deutschen hat verschiedene Bedeutungen. Deswegen interessiert uns nicht das, was man im deutschen Duden danach lesen kann, sondern uns interessiert, was das arabische Wort Ikhlas hergibt. Und das Wort im arabischen Khalasa hat verschiedene Bedeutungen, unter anderem, wir wollen ja immer erst einmal wissen, was ist die sprachliche Bedeutung des Wortes und wie steht sie im Zusammenhang mit der religiösen Bedeutung. Und immer, je mehr man forscht und sich einliest in die sprachliche Bedeutung, desto klarer wird einem auch danach die religiöse Bedeutung, inshallah. Zu den entscheidenden Bedeutungen von Khalasa, das ist das Verb von Ikhlas, gehört unvermischt sein, klar sein, rein sein. Eine Sache ist Khalis, wenn sie rein und klar ist. Gefiltert zum Beispiel, dann ist es Khalis. Okay? Rein von allem, was nicht dazu gehört. Wenn ich zum Beispiel eine Flüssigkeit habe, sie reinigen, dann ist sie hinterher Khalis. So. Und diese die sprachliche Bedeutung versuchen wir zu verknüpfen mit der religiösen Bedeutung. Es geht hier darum, dass die Absicht, die du in deinem Herzen hast, die kann zwar sein, dass du Allahs Zufriedenheit anstrebst, aber es kann auch sein, dass du Allahs Zufriedenheit anstrebst und gleichzeitig auch die Zufriedenheit eines Geschöpfes anstrebst. Und das ist genau, was zu vermeiden gilt. Deswegen bedeutet für uns religiös gesehen der Begriff Ikhlas, dass die Absicht unvermengt bleibt. Dass die Absicht unvermischt bleibt. Dass die Absicht rein bleibt für Allah Azza wa Jal ganz alleine, einzig und alleine. Und dass wir, was die Absicht angeht, Allah nicht zu einem Teilhaber machen. Egal, ob es um einen Engel geht, das heißt um die Geschöpfe, die besten Geschöpfe Allahs, wie man sie sich vorstellt, weil sie sind Diener, die Allah Azza wa Jal anbeten und niemals müde werden. Oder wenn es um die Menschen geht, die besten der Menschen, die Propheten Allahs. Oder wenn es um Menschen geht, die in diesem Leben Ansehen genießen, wie zum Beispiel die Könige. Oder ob es um irgendwelche normalen Menschen geht. All diese Personen, all diese Geschöpfe, sie sind außen vor, wenn es um die Absicht geht. Und man darf ihre Zufriedenheit niemals anstreben, wenn es hier um die, wenn es um Dinge geht, bei denen Ikhlas verlangt ist. Und damit meinen wir alle Gottesdienste, wie zum Beispiel in erster Linie natürlich das Salah, das wir verrichten, die Zakat, die wir entrichten, die Hajj, die wir verrichten, den Dua, den wir machen, die Gottesfurcht, die wir für Allah haben und so weiter und so fort. Diese Dinge müssen mit Ikhlas geschehen und darüber werden wir inshallah ta'ala, bi'idhnillah ta'ala, wenn wir das durchmachen, was wir heute vorhaben, werden wir beim nächsten Unterricht über einige dieser Ibadat ausführlicher sprechen, insha'Allah ta'ala. Der Autor sagte, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm auch zufrieden sein, er sagte, der Beweis dafür, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala alleine anzubeten haben und ihm nicht beigesellen dürfen, ist die Aussage im Koran, ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Der Begriff Jinn ist der Begriff für eine Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala, die genauso wie die Menschen erschaffen worden ist, allerdings vor den Menschen erschaffen worden ist, aber die Ähnlichkeit beruht unter anderem oder im Wesentlichen darin, dass sie genauso wie wir die Befehle Allah subhanahu wa ta'ala ausführen müssen und auch zur Rechenschaft gezogen werden, je nachdem, ob sie sich an die Scharia Allah subhanahu wa ta'ala halten oder eben nicht. Der Begriff Jinn kommt vom arabischen Verb Jannah. Jannah, wo auch das Verb, auch das Wort Jannah mit H am Ende vorkommt. Also das Wort Jannah kennen wir, das ist das, der Paradiesgarten. Und das Verb Jannah bedeutet verdecken. Und warum heißt eben die Jinn Jannah? Weil eben diese Welt uns verborgen ist. Ja? Weil sie über ihr ein Schleier ist, sodass wir sie nicht sehen können mit unseren eigenen Augen. Und genau das gleiche gilt für Al-Jannah. Al-Jannah hat so viele Bäume, dass derjenige, der drin läuft, eben auch verdeckt wird. Und genauso das gleiche gilt im Arabischen für den Begriff Janin. Janin ist das Embryo, weil es eben auch nicht sichtbar ist im Bauch der Mutter. Deswegen heißen die Jinn eben Jinn, weil sie eine Geschöpfung sind, die man nicht mit den Augen sehen kann. Hier in diesem Zusammenhang, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen, die Jinn erschaffen, damit wir sie, damit wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen. Tayyib. Ist das auch wirklich der Fall? In einer Hinsicht können wir sagen, ja. Aus einem Blickwinkel können wir sagen, alle Menschen, alle Jinn dienen Allah subhanahu wa ta'ala. Und aus einem anderen Blickwinkel können wir sagen, es ist nur teilweise der Fall. Manche dienen Allah und manche dienen Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Und hier unterscheiden wir zwischen zwei Formen der Ibadah, damit wir auch den Koran Karim gut verstehen. Denn wir haben auf der einen Seite Ayat, wo Allah subhanahu wa ta'ala die gesamten Menschen als seine Diener bezeichnet. Ja, Ibadi. Wenn Allah sagt, Ja, Ibadi. Ibadi, bedeutet meine Diener, meine Sklaven. Weil der Plural von Abd ist unter anderem Ibad. Und Ibadi ist dann meine Diener. Wenn Allah sagt, meine Diener, طيب, sind sie wirklich alle seine Diener im eigentlichen Sinne, so wie es sein sollte? Ah, jetzt haben wir eine Fallunterscheidung. Wir sagen, es gibt zwei Formen der Dienerschaft. Es gibt eine Form der Dienerschaft, der ist jeder Mensch unterlegen. Kein Mensch kommt aus diesem Kreis der Dienerschaft raus. Die Tatsache, dass Allah dich erschaffen hat und für dich bestimmt hat, auf dieser Erde zu leben und für dich Eltern bestimmt hat und für dich bestimmt hat, dass du Allahs, gemäß den Gesetzen Allahs subhanahu wa ta'ala, den universellen Gesetzen Allahs leben musst. Du kannst nicht anders. Du musst atmen, du musst essen, du musst trinken und so weiter und so fort. Diese Form der Dienerschaft, aus der kannst du gar nicht austreten. Du kannst nicht sagen, ich möchte mich aus meiner Sklaverei befreien und atmen, was ich atmen möchte. Dann wirst du zugrunde gehen. Okay? Das heißt, in dieser Form der Dienerschaft, der ist jeder Mensch unterlegen. Oder zum Beispiel, dass Allah für dich bestimmt hat, wann du geboren bist. Oder dass du sterben wirst. Du wirst nicht es schaffen können, zu sagen, ich möchte dem Tod entgehen. Geht nicht. Oder du wirst auch nicht es schaffen können, der Wiederauferstehung zu entkommen. Geht auch nicht. Du wirst auch nicht schaffen können, der Abrechnung zu entkommen. Du wirst nicht entkommen können, dem Höllenfeuer oder dem Paradies. Es geht nicht. Diese Form der Dienerschaft nennt man Ibadah Kauniyah. Ibadah Kauniyah. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, als wir mal über den Willen Allahs gesprochen haben, das ist der gleiche Zusammenhang. Wir haben gesprochen über Irada Al-Kauniyah, der universelle Wille. Dazu passt eben hier auch die Ibadah Kauniyah. Das ist der sozusagen die universelle Dienerschaft oder die allgemeine Dienerschaft, der jedes Geschöpf unterlegen ist. Diese Art der Dienerschaft, für die wird man weder belohnt noch bestraft. Weil ob du groß oder klein bist, das ist eine Sache, die Allah für dich bestimmt hat. Dafür kannst du nichts dafür, deswegen hängt davon auch nicht die Rechenschaft ab. Es gibt eine, und darüber sagte Allah Azza wa Jalla im Koran, deswegen sage ich es, damit wir die Ayat richtig verstehen. Allah sagte in Surat Maryam, niemand in den Himmel und auf der Erde wird zum Alabama anders, denn als Diener kommen. Niemand in den Himmel und auf der Erde wird zum Alabama anders, denn als Diener kommen. Jeder kommt als Diener. Surat Maryam, Vers 93. Das ist ein Beispiel für die universelle Dienerschaft. Nicht, dass du denkst, Alhamdulillah, Allah hat mich hier als Diener bezeichnet, also werde ich als aufrichtiger Diener auferstehen. Nein, hier ist nicht die Dienerschaft gemeint, für die man belohnt wird. Dann gibt es eine zweite Form der Dienerschaft, das ist die gesetzliche Dienerschaft oder die Dienerschaft, die eigentlich gemeint ist, das heißt das, worum es eigentlich geht. Die Form der Dienerschaft, die du in Anführungsstrichen bestimmen kannst, indem du Allah subhanahu wa ta'ala gehorchst oder indem du dich seinem Befehl widersetzt. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß übersetzt in Surat al-Furqan, die Diener des Al-Abamas sind diejenigen, die maßvoll auf der Erde umhergehen und die, wenn die Toren sie ansprechen, die Toren sind die Unvernünftigen, wenn die Toren sie ansprechen, sagen Frieden. Und diejenigen, die die Nacht verbringen, indem sie sich im Gebet vor ihrem Herrn niederwerfen und aufrecht stehen. Und diejenigen, die sagen, unser Herr, wende von uns die Strafe der Hölle ab. Ihre Strafe ist ja bedrängend. Gewiss, sie ist böse als Aufenthaltsort und Bleibe. Und diejenigen, die, wenn sie ausgeben, weder maßlos noch knauserig sind, sondern den Mittelweg dazwischen einhalten. Und so weiter und so fort. Surat al-Furqan, Vers 63 und fortlaufend. Also gibt es eine große Anzahl von Ayat, bei denen Allah Azza wa Jal die Diener des Al-Abams beschreibt. Wa'ibad ar-Rahman. Das ist eine zweite Form der Dienerschaft. Das ist, worum es eigentlich geht. Das ist die Dienerschaft, die die speziellen Diener unterscheidet von der allgemeinen Dienerschaft. Insofern haben wir verschiedene Kreise, wie man vielleicht das bildlich darstellt. Wir haben einen großen Kreis, da sind alle Geschöpfe Allahs drin. Kein Mensch und kein Geschöpf, weder die Sonne noch der Himmel noch der Mond, kein Gestirn auf der, was im Himmel, kann dieser Dienerschaft entkommen. Wir alle sind in diesem Kreis drin. Die Gläubigen als auch die Ungläubigen. Dann gibt es den zweiten Kreis der Dienerschaft. Das ist die Dienerschaft der gläubigen Muslime. Das heißt diejenigen, die sich ihrem Herrn subhanahu wa ta'ala ergeben haben. Und darüber hinaus gibt es noch eine Form der Dienerschaft. Das ist die spezielle Dienerschaft der auserwählten Menschen. Damit meine ich im Speziellen natürlich die Propheten. Wenn du möchtest, kannst du es noch mehr unterteilen. Aber als zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagte, سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ, heißt sinngemäß übersetzt, frei von Mängeln sei oder gepriesen sei derjenige, der mit seinem Diener bei Nacht von der heiligen Moschee bis zur entfernten Moschee gereist ist. Diese Dienerschaft jetzt, wo Allah beschreibt seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als ein Diener Allahs. Hier ist gemeint ein aufrichtiger Diener. Ein Diener, der alles umsetzt, was von ihm verlangt ist. Der sein Leben ausgerichtet hat nach der Zufriedenheit, nach dem Angesicht Allahs subhanahu wa ta'ala. Das ist eine andere, das ist eine spezielle Form der Dienerschaft. Wir haben jetzt inshallah verstanden, dass es Ayat im Koran Karim gibt, die wir, wenn wir diese Sachen nicht verstehen, denken wir, das sind Widersprüche. Hier ist Diener, das sind aber zwei verschiedene. Das sind keine Widersprüche, wenn wir die Definitionen dieser verschiedenen Begriffe verstanden haben und wie sie eigentlich gemeint sind. Das ist, wie gesagt, nur damit wir verstehen, dass Allah sagt, ich habe die Menschen und Jinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Und so ist es auch tatsächlich. Das heißt, das Schöpfungsziel ist auf jeden Fall erreicht, wenn du sagst, es ist gemeint die Ibadah Kauniyah. Wenn du allerdings sagst, es ist gemeint die Ibadah Shar'iyah, die gesetzliche Dienerschaft, dann sagen wir, haben viele Menschen und viele Jinn dieses Schöpfungsziel zweifellos verfehlt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht zu diesen Menschen gehören lassen. Der Autor, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn belohnen, sagt weiterhin, die Bedeutung von mir dienen, das heißt, ich habe die Menschen und die Jinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Er sagt, die Bedeutung von mir dienen ist, an ihn als einen einzigen zu glauben. Das heißt, an Allah azza wa jal als einen einzigen zu glauben. Im Arabischen heißt liya'buduni, damit sie mir dienen. Das Wort liya'buduni oder liya'buduni bedeutet, damit sie mir dienen. Manche Tafsir-Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen barmherzig sein, unter ihnen Al-Imam Al-Qurtubi, rahimahullah, er sagte, der Begriff, damit sie mir dienen, liya'budun, bedeutet liwahiduni. Das heißt, damit sie an mich als den einzigen Gott glauben. Oder anders übersetzt, damit sie den Tawhid umsetzen. Liwahidun. Und wir sagen, das ist eine korrekte Interpretation, zweifellos, aber das ist keine ausschließende Interpretation. Und das ist eine wichtige Angelegenheit, bei der man im Tafsir öfter hinweist. Der Begriff Allah zu dienen, wir haben über den Begriff dienen und Dienerschaft und Ibada gesprochen. Und wir haben gesehen, dass dort viele Begriffe man reinpacken kann, gerade wenn man den Begriff Ibada als Ta'a versteht, wie wir das verstanden haben, als wir die Definition von Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala erwähnt haben. Und sicherlich könnt ihr euch inshallah ta'ala daran erinnern. Da haben wir gesehen, dass Dienerschaft bedeutet mehr als nur Tawhid. Tawhid ist eine Sache, aber man kann sein ganzes Leben nach Allah subhanahu wa ta'ala ausrichten. Und deswegen nennt man diese Form von Tafsir Tafsirul Kalima bi ba'di ma'aniha. Das heißt, man legt ein Wort gemäß einem Teil seiner Bedeutungen aus. Man legt ein Wort gemäß einem Teil seiner Bedeutungen aus. Das heißt, wenn hier steht, ich gebe euch ein einfaches Beispiel und dann versuchen wir das zu übertragen auf die Ayah, die wir gerade eben gehört haben. Wenn Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Und ein Tafsir-Gelehrter sagt, damit sind die Leute aus Mekka gemeint. Dann ist das eine Interpretation dieses Wortes gemäß einem Teil seiner Bedeutung. Der Gelehrte hat nicht gesagt, damit sind nur die Leute aus Mekka gemeint und sonst niemand anderes, sondern er sagte, damit sind die Leute von Mekka gemeint, aber natürlich auch alle anderen, entweder primär oder sekundär, entweder direkt oder indirekt. Du kannst sagen indirekt, weil die Ayah in erster Linie herabgesandt worden ist in einer bestimmten Zeit, vielleicht in einem bestimmten Ereignis, aber es bedeutet doch nicht, dass alle anderen Menschen ihren Herrn subhanahu wa ta'ala nicht fürchten sollen. Okay? Und deswegen kehren wir jetzt zu dieser Ayah zurück. Als Allah sagte, damit sie mir dienen, und jemand sagt, gemeint ist, damit sie den Tawhid umsetzen, sagen wir, das ist ein Teil des Dienens. Und das ist eine korrekte Interpretation, aber sie ist nicht ausschließend. Was ist der Nutzen dieser Worte, die ich gesagt habe? Nutzen ist, wenn wir zum Beispiel hören, der eine sagt dies und der andere sagt das, bei der einen und der gleichen Ayah, dann ist das kein Widerspruch, sondern jeder interpretiert es gemäß einer korrekten Bedeutung und so ergänzen sich diese verschiedenen Tafsirs und sie schließen sich nicht aus. Der Tawhid lässt sich wie wir kennen und wie wir sicher schon öfter gehört haben, aber ihr wisst ja, in der Wiederholung, Wiederholung ist sehr, sehr wichtig. Denn je öfter man eine Sache hört, desto besser prägt man sie sich ein. Und dadurch, dass du sie häufig gehört hast, wird sie bei dir zur Aqidah. Das heißt, es wird zu dir zu einem festen Bestandteil deines Glaubens, den du für wahr empfindest und für wahr hältst, und den du nicht anzweifelst. Je öfter du hörst, dass der Islam die wahre Religion ist, desto fester wird sich dieser Glaube in deinem Herzen verankern. Und je mehr Zeichen und Beweise du dazu hörst, desto stärker wird dein Iman ebenfalls. Deswegen ist es kein Problem, wenn man ein Thema mehrmals hört, liebe Geschwister, damit es sich besser einprägt. Der Tawhid, der von Allah subhanahu wa ta'ala von den Menschen verlangt wird, im gesamten Koran, und in der gesamten Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam lässt sich zusammenfassen wunderbar in drei verschiedene Kategorien. Die erste Kategorie nennt man im Arabischen Ar-Rububiyyah, das bedeutet das Herrsein, das Rabbseins Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn wir diese Sachen verstanden haben, dann wissen wir, was Tawhid bedeutet. Erstmal die Rububiyyah, das heißt, dass wir Allah azza wa jalla als einen einzigen Rabb anerkennen. Und natürlich gemäß dieser Sache leben, unser Leben ausrichten. Also das heißt zum Beispiel, das haben wir an anderer Stelle ausführlich erwähnt, ich mache jetzt nur ein Beispiel dazu. Wenn Allah unser Rabb ist, dann ist er subhanahu wa ta'ala unser, zum Beispiel unter anderem bedeutet, dass er der Lenker des Universums ist. Er ist derjenige, der alles leitet in diesem Universum. Dann bedeutet es automatisch für mein Leben, denn Aqidah ist ja keine theoretische Sache, sondern Aqidah ist etwas Praktisches in erster Linie, ist auf jeden Fall beides. Ist praktisch und auch theoretisch. Aqidah, liebe Geschwister, bedeutet zum Beispiel in Bezug auf, dass Allah derjenige ist, der alles leitet, bedeutet, dass wenn ich in einer Notlage bin, dass ich mich an meinen Herrn alleine wende. Wenn ich ein Problem habe, wenn ich krank bin, wenn jemand geheilt werden soll, dass wir uns an Allah einzig und alleine in unserem Bittgebet wenden. Weil wir glauben, dass er derjenige ist, der diese Sache bestimmt hat, und er derjenige ist, der diese Sache von uns, das Übel wieder von uns nehmen kann, wenn er will, subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet praktisch. Und deswegen hat uns Allah Azza wa Jal die Aqidah im Koran Karim auf schönste Art und Weise beigebracht. Weil Aqidah sollen wir nicht lernen als etwas ein theoretisches Konstrukt, sondern wir sollen lernen, das in der Praxis anzuwenden. In der Praxis, liebe Bruder, hast du ein Problem? Als erstes wendest du dich Allah Azza wa Jal. Und als zweites versuchst du, das zu machen, was du machen kannst, wenn dir diese Möglichkeiten überhaupt zur Verfügung stehen. Zweitens, die zweite Form des Tawhid, die die Gelehrten, nachdem sie den Koran gelesen haben, untersucht haben und den Hadithe gesammelt haben, die vom Tawhid handeln, haben sie gesehen, okay, es gibt eine zweite Form des Tawhid, bei der es um die Anbetung Allahs geht. Das heißt, die Ayat im Koran sind klar, dass Allah nicht möchte, dass Allah nicht möchte, dass jemand einen Gottesdienst jemand anderem widmet außer Allah. Das haben die Gelehrten dann als Uluhiyya genannt. Und als drittes geht es um die Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wir haben gelesen im Koran und der Sunnah, sobald jemand eine dieser drei Kategorien verletzt, verlässt er den Begriff des Tawhid und geht über zum Begriff des Shirk. Warum? Weil Tawhid bedeutet, Allah als den einen einzigen anzuerkennen, an ihn zu glauben und so weiter. Und sobald du in einer Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein gehört, ihn zum Partner machst, ihn zu einem Teilhaber machst, dann hast du ihn nicht mehr als den einen einzigen Gott anerkannt. Und deswegen ist es, fatal, wenn man diese Kategorien des Tawhid verletzt. Und wenn man natürlich darüber ausführlicher sprechen würde, würde man jetzt noch weiter hineingehen, was das im Einzelnen bedeutet. Wir werden inshallah ta'ala im Laufe des nächsten Unterrichts inshallah mehr eingehen auf den Begriff der Uluhiyya, weil es hier um den Begriff der Anbetung geht. Und der Autor hat auch dieses Heftchen geschrieben, in erster Linie in Bezug auf Leute, die den Tawhid der Uluhiyya verletzt haben. Warum? Weil den Tawhid der Rububiyya, da bist du im Bereich des Götzendienstes. Entschuldigung, da bist du im Bereich, natürlich bist du immer im Bereich des Götzendienstes, aber du bist dann eher in einem Bereich von Menschen, die sehr selten sind. Also Menschen, die glauben, dass es viele Schöpfer gibt, Menschen, die glauben, dass es neben Allah Azza wa Jal andere gibt, die leben lassen und sterben lassen und so weiter. Das ist ein Bereich, der sehr klein ist. Der größte Bereich, dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich gewidmet hat und dem die Ayat der Koran sich ebenfalls widmen, sind diejenigen Menschen, die an einen Gott glauben, aber die andere beim Gottesdienst beigesellen. Und der dritte Teil des Tawhid wird auch in diesem Heftchen überhaupt nicht oder fast nicht behandelt, weil es geht hier um die Namen und Eigenschaften Allahs, weil das auch eine späte Erscheinung ist, okay, die gab es auch schon vor dem Autor zweifellos, aber das ist nicht das Problem der meisten Menschen. Das Problem der meisten Menschen ist diese Kategorie der Uluhiyya, und zwar wenn es um die Göttlichkeit Allahs geht und die verletzt wird. Wenn wir über die Namen und Eigenschaften sprechen, dann vielleicht als Erinnerung aus anderen Unterrichten, die ich schon mal gehört habe, da geht es um diese Begriffe Tahrif, Tamthil, Takif und Ta'til, die man inshallah an entsprechender Stelle nachlesen kann. طيب lesen wir weiter, was der Autor zu sagen hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Er sagte, die Bedeutung von mir dienen ist, an mich als einen einzigen zu glauben. Und daraus können wir Folgendes ableiten. Wenn Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, ich habe die Menschen, die Jinn nur erschaffen, damit sie mir dienen, dann weißt du, dass dieser Tawhid das Gewaltigste ist automatisch, was Allah azza wa jal von uns verlangt hat. Das Edelste. Denn das ist der Zweck der Schöpfung. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Schöpfung. Und dann weißt du automatisch auch, dass das Gegenteil davon das fatalste und gefährlichste und größte Verbrechen ist, was es überhaupt gibt. Es gibt keine schlimmere Sünde, kein schlimmeres Verbrechen, keine schlimmere Gräueltat, als dass man Allah azza wa jalla etwas beigesellt. Das ist schlimmer als Mord, das ist schlimmer als Zina, das ist schlimmer als Zins nehmen, als Zins geben, das ist schlimmer als Betrug. Es ist das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Warum? Weil die Rechte Allah subhanahu wa ta'ala verletzt werden. Und genau deswegen sagt der Autor, ihr habt das sicherlich schon vorgelesen, genau deswegen sagt der Autor, das Gewaltigste was Allah befohlen hat, ist der Tawhid. Und dies bedeutet, ihn alleinig anzubeten. Und dann sagt er gleich danach, und das gewaltigste Verbot ist die Beigesellung, und diese ist, dass man neben ihm jemanden anruft. Und hier sei eben noch einmal der Hinweis, dass der Tawhid eines Muslims